entstanden ist. Die Situation war, dass der Paulus mit seinem Mitarbeiterteam, konkret der Silas, der Timotheus und der Arzt Lukas, unterwegs waren. Sie haben Gemeinden besucht in damaligen Kleinasien, wo schon einige christliche Gemeinden entstanden sind durch ihre Tätigkeit. Erste Missionsreise, jetzt sind sie auf der zweiten Missionsreise. Und haben dann gemerkt, wir haben eigentlich hier das Gebiet ein Stück abdeckt. Da sind schon eine ganze Reihe Gemeinden entstanden. Und wir suchen ein neues Gebiet, also wir möchten, dass das Evangelium vordringt in noch unbekannte Gebiete. Und haben eher so richtig Osten gedacht. Und haben dann gemerkt, haben wirklich auf Gott gelassen, dass Gott hat ihnen einfach das verboten. Schlichtweg verboten, in Osten zu ziehen. Obwohl dort natürlich auch riesige Bevölkerungsmengen waren, wären dann irgendwann schon auf Indien gekommen, oder? In diese Region. Oder der heutige Iran, Irak, so, das wären so Gebiete gewesen, wo man hätte vordringen können. Und Gott verbietet ihnen das. Und sie sind ganz ratlos, sie merken einfach, das ist nicht eine offene Tür. Gott möchte nicht, dass wir Richtung Osten ziehen. Und ihrem Fragen, wo Gott möchtest du uns brauchen? Was ist unser Auftrag? Redet Gott zum Paulus durch eine Vision und er merkt ihm, Gott möchte uns im damaligen Europa, oder also in Mazedonien, im damaligen Mazedonien. Und sie folgen diesem Befehl, dieser Eingebung und kommen dann von Troas her auf Philippi, da sind sie zuerst schon in Hafen. Und dann ziehen sie weiter in die wichtige Stadt, damals wichtige grosse Stadt Philippi. Das war auch eine Zentrumsfunktion von dieser Stadt. Die römische Armee war dort auch anwesend mit Kasernen. Wir haben noch Überreste heute von der Stadt Philippi, von der alten Stadt Philippi. Also da war etwas los. Und nun kommt Paulus und Silas mit dem Timotheus und dem Lukas in die Stadt. Und was macht man so in einer Stadt, die man nicht kennt? Kein Mensch kennt man, niemand. Wie fängt man an, das Evangelium verkündigen? Wie gründet man in einer Stadt eine neue Gemeinde, die darf überleben, die das Evangelium weiter in die Bevölkerung hineinträgt? Ich finde es spannend, was uns hier in Apostelgeschichte Kapitel 16 aufgeschrieben ist. Die Männer dort oder das Team, das waren richtige Pioniere. Also der Paulus war nicht so der grosse Evangelist, klar, Persönlichkeit war auf jeden Fall, aber so ein bisschen, der einfach mal ein Vorbereitungsteam geschickt hat, oder? Und das Vorbereitungsteam hat dann wochenlang vorbereitet, die grösste Halle gemietet, Plakate aufgehängt. Evangelist Paulus spricht zu einem Thema und wenn er alles vorbereitet ist und eingeladen und so und die Bühne parat ist und geschmückt, dann kann der Paulus kommen und hat seinen grossen Auftritt. So war es nicht. Der Paulus kommt mit seinem Team in die Stadt als totaler Pionier. Das heisst, ganz bescheiden und ganz klein anfangen. Das jetzt bedeutet. Der Paulus hatte ja die Regel gehabt, dass er als erstes, wenn er so in eine Stadt kam, in die Synagoge ist, weil er den Eindruck hatte, die Juden brauchen als erstes Evangelium, die stehen irgendwo den Heilsgedanken Gottes ein Stück näher. Aber in Philippi hat es keine Synagoge gegeben. Er hat offenbar gefragt, gibt es eine Synagoge, hat sich erkundigt und merkt, da gibt es keine Synagoge, aber er kommt der Typ über, es gibt jüdische, irgendwo jüdischgläubige Leute oder Juden, aber da ist keine Synagoge, aber die treffen sich da irgendwo außerhalb von der Stadt, in einem Flüsschen und so, hat einen Tipp bekommen. Und er macht sich auf und geht in den Fluss. An die Gebetsstätte, am Sabbat, wo die eben zusammenkommen und trifft dort eine Gruppe von Frauen. Offenbar waren es nur Frauen, die dort zusammengekommen sind, nicht einmal Männer. Ein kleines Grüppli, kein Gebäude. Nichts Spezielles, einfach ein Fluss, wahrscheinlich ein paar Steine, wo die gesessen sind, oder Baumstämme. Kann der Fluss gewesen sein, das ist der Fluss in Philippi, in der alten Stadt, irgendwo so muss das ausgesehen haben damals. Da hocken ein paar Frauen, oder? Pionierarbeit. Absolute Pionierarbeit. Bereit, ganz bescheiden, ganz klein anfangen. Und jetzt wirkt Gott. Der Text sagt uns folgendes, Apostelgeschichte 16. ab Vers 11 wird die Geschichte uns erzählt, zur Ermutigung, wirklich zur Ermutigung, zur Herausforderung. Am Sabbat gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Also keine Bühne, nicht einmal eine Predigt hätte Paulus können, sondern einfach ein persönliches Gespräch mit den Frauen. Und da ist eine Frau dabei, sie wird namentlich erwähnt, Lydia, das ist noch bezeichnend, oder? Es werden sonst ganz wenige Namen, auch im weiteren Verlauf der Geschichte von der Gemeindegründung in Philippi, tauchen praktisch keine Namen mehr auf. Also Lydia bleibt eigentlich praktisch die Einzige. Es wird sogar gesagt, was sie für eine Tätigkeit hatte, Stoffhändlerin, aus welcher Stadt sie ursprünglich ist. Und offenbar, es wird auch gesagt, dass sie nicht jüdischen Hintergrund hat. Das heisst, eigentlich ist sie heidnisch aufgewachsen. Aber offenbar ist sie von dem heidnischen Glauben, den sie bis jetzt kennengelernt hat, enttäuscht gewesen. Wenn man das vorstellen, so griechische Götterwelt damals, oder die Götter, die hier irgendwo im Himmel, im Götterhimmel miteinander Krieg geführt haben und gegeneinander gestritten haben und jetzt wieder donnert und blitzt und gewalttätig und sexuell ausschweifend, so die ganze Götterwelt, die griechische. Und vorstellen, Leute, ja, das kann es nicht sein, das kann es einfach nicht sein. Und dann gehört sie, irgendwie muss sie in Kontakt kommen mit jüdischem Glauben, Altes Testament. Und Altes Testament, da wird ihr Gott vorgestellt, der völlig anders ist. Völlig anders. Gott, der den Menschen geschaffen hat, als sein Gegenüber. Und dann gehört sie von diesem Gott, wie der eingreift, wie der sein Volk führt, wie die grossen Taten im Alten Testament aufzeichnet, durchzog durchs Rote Meer und, oder all die Geschichten. Wow, was muss das für ein Gott sein? Unglaublich. Ich kann es nachvollziehen, dass sie Interesse bekommen hat am jüdischen Glauben. Er hat einen lebendigen Gott. Den möchte ich kennenlernen. Und so trifft sie sich mit offenbar Jüdinnen zu dem, in Anführungszeichen, Gottesdienst, am Sabbat, so am Fluss auf diesen Steinen. Und jetzt kommt der Paulus, völlig fremd, trifft die Frau und der Paulus redet und der geht wahrscheinlich relativ schnell aufs Ganze und sagt, ja, der kennt das Alte Testament. All die fantastischen Geschichten. Da wird uns der lebendige Gott vorgestellt. Sein Handeln, sein Wirken. Aber hört, die Geschichte geht weiter. Die hört nicht auf. Im Alten Testament, Gott schreibt seine Geschichte weiter. Nahtlos schreibt er seine Geschichte weiter. Ich sage immer, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament ist kein Bruch. Das ist einfach Fortsetzung. Einfach Fortsetzung, wie Gott sich offenbart. Und der Paulus, was ihn verkündigt hat, der lebendige Gott ist in Jesus Mensch geworden. Ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Durch den Glauben an Jesus können wir Vergebung von Schuld über ja ewiges Leben. Wir sind ein Kind Gottes. Wir dürfen eine lebendige, persönliche Beziehung haben mit dem lebendigen Gott. Wir können den Heiligen Geist über seinen Geist. Und jetzt passiert etwas. Ich mir so sehr wünsche, dass das Menschen immer mehr erleben dürfen. Der Herr tat Lydia das Herz auf. Also da treffen jetzt zwei Sachen zusammen, oder? Auf der einen Seite das Missionsteam von Paulus, ihre Gehorsam Gott gegenüber, sie überlegen, auch strategisch überlegen, wir gehen auf Philippi, Zentrumstadt, wichtiger Ort. Wir gehen nicht irgendwo in Philippi, wir gehen zuerst mal dort, wo wir die grösste Offenheit dem Evangelium gegenüber erwarten. Eben zu den jüdisch oder jüdisch Gläubigen oder interessierten Leuten. Alles menschliche Überlegungen. Handeln und jetzt kommt als Gegenstück das direkte Wirken Gottes. Und wenn das zusammentrifft, dann passieren Wunder. Und eines von den Wundern, die wir hier in dieser Geschichte finden, ist, der Herr tat ihr das Herz auf. Der Satz, der bewegt mich schon sehr. Das Reden Gottes, wenn Gott redet und wir das Reden dürfen hören, ist das ein Wunder. Vielleicht haben wir uns einfach zu fest daran gewöhnt. Wie selbstverständlich, dass Gott redet. Aber Reden Gottes ist so etwas Heiliges, so etwas Grosses. Reden Gottes ist so stark, Gott sprach und es ward. Also das ist ganz speziell. Und wenn wir das Reden Gottes dürfen hören, was ich immer sage, ist es einfach ein Wunder. ein ganz heiliger Augenblick, den Gott in unser Leben schenkt. Wenn du persönlich die Bibel liest und jetzt merkst, jetzt redet Gott zu mir, das wird mir lebendig. Das ist ein heiliger Augenblick. Wenn du wie heute Morgen vielleicht in der Predigt sitzt oder irgendwo unter dem Wort Gottes und jetzt merkst, jetzt redet Gott zu mir, er spricht mich an, das sind heilige Augenblick, wo Gott redet. Gott verschleudert sein Reden auch nicht einfach. Aber was für ein riesen Vorrecht, wenn Gott redet und wir können das hören. Wir verstehen das, wir nehmen das innerlich auf. Das ist etwas so Gewaltiges. Hier bei der Lydia ist das passiert. Gott hat den heiligen Augenblick geschenkt in ihrem Leben, wo sie ihre Ohren geöffnet hat, offenbar auch ihre Familienangehörige. Es ist weitergegangen, es ist sogar getauft, das ist alles im Schnellzugstempo durchgegangen. Sie ist gläubig geworden an Jesus. Das Wunder. Aber Gott hat noch mehr vor in der Stadt Philippi. Das war mal ein ganz schöner Anfang. Aber Gott hat die Türen noch weiter öffnen. Und jetzt der Weg, den Gott beschreitet, um die Türen zu öffnen, um noch eine breitere Bevölkerungsgeschichte mit dem Evangelium zu erreichen, ist sehr speziell. Ein Stück außergewöhnlich, aber wir können gleich einiges ableiten auch für uns. Es ist ja so, dass der Paulus dann sich mit diesen Leuten getroffen hat, regelmässig, und dann ist eine Gestalt aufgetaucht. Eine sogenannte besessene Frau, also eine Wahrsagerin, das will man heute ja nicht mehr für wahr halten, dass es Menschen gibt, die wirklich von Dämonen besessen sind und deshalb in Zukunft voraussagen in einem begrenzten Mass. Das hat es damals gegeben, das gibt es heute. So eine Frau taucht hier auf und schreit dem Team, also Paulus und seinen Leuten, immer hinten nach. Sie sagen eigentlich etwas Richtiges, dass sie Diener vom lebendigen Gott und so, aber es wird hier das Wort gebraucht, mehr mit Kreischen. Also der Paulus hat gemerkt, das ist nicht wirklich förderlich. Das hindert. Und er gebietet, dem Dämon aus dieser Frau auszufahren. Und damit hat sie die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen, verloren. Die Frau war aber im Besitz von Männern, die mit ihr das Geld verdient haben. Und die waren dann sehr aufgebracht und haben dann den Paulus und den Silas, das waren so die Köpfe, führenden Köpfe von diesem Team, vor das Gericht geschleppt. Jetzt sagen sie aber nicht, ja, der Paulus hat den Dämon austrieben und so, und deshalb sind wir jetzt ein bisschen verrückt, weil wir nicht mehr Geld verdienen. Sondern sie sagen eine völlig andere Geschichte. Sie sagen, die leeren Gesetze, die gegen das römische Recht sind und so, also erzählen, eigentlich ist es totale Verleumdung, oder? Das ist auch ganz, das ist der Klassiker im Evangelium gegenüber Verleumdung. Der Gemeinde gegenüber Verleumdung, was ich schon mit Verleumdung der Gemeinde gegenüber in der Innerschweiz konfrontiert worden bin, also das geht fast ins Buch. Braucht der Find immer wieder. Auch hier sind einfach verleumdet worden. Man hat nicht lange Federlesis gemacht. Die Geschichte geht so weiter. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, also es war nicht wirklich eine Gerichtsverhandlung, man hat einfach gerade zugeschlagen, oder? So im Eifer, in den Emotionen. Viele Schläge verabreicht hat. Das war nicht eine zimperliche Behandlung. Der Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 2,2, dass sie gross gelitten haben in Philippi. Also das war hart. Das war echt hart. Er ließ ins Gefängnis schaffen, befahl dem Aufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er die beiden in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Also sicherste Verwahrung, da gibt es kein Sonnenlicht mehr, oder? Das ist wirklich das Zentrum vom Gefängnis. Also keinen Kommen eingepflockt, die Füße eingepflockt in eine, also unglaublich unbequeme Haltung. Warum? Hat alles so hoffnungsvoll angefangen, oder? Gott hat einen Aufbruch geschenkt. Die Leute kommen zum Glauben, ihre Familie kommt zum Glauben. Das ist eine Kettenreaktion. Oh, da passiert etwas in Philippi und jetzt einfach stopp, oder? Jetzt hocken wir auch im Gefängnis. Ohne Gerichtsverhandlung, ohne eine Ahnung, wie das rauskommt. Was läuft weiter? Warum? Schaut Gott das zu. Und es ist spannend, was sie machen. Wie würde so die normale Reaktion aussehen in so einer Situation? Man würde natürlich die ganze Situation bejammern, oder? Und dann fängt man auch ein Klima an, sich gegenseitig anzuklagen, oder? Also der Silas, der hier im Gefängnis war mit dem Paulus, hat dem Paulus können sagen, also Paulus, du bist schon selber schuld. Warum musst du immer gerade so unbeherrscht reinfahren? Das ist so undiplomatisch, was du gemacht hast. Hättest du können ahnen, dass das irgendwo unangenehme Reaktionen hat. Und der Paulus sagt dem Silas, Silas, wie steht es eigentlich mit deiner persönlichen Gebetszeit? Also ich habe den Eindruck, du bist schon sehr nachlässig geworden. Ich sehe dich kaum mehr wirklich längere Gebetszeiten haben. Könnte das nicht der Grund sein, dass Gott jetzt einfach halt uns hat gehen? Die hätten einander können gegenseitig beschuldigen, oder? Oder wir reden über Drittpersonen. Tja, wo ist der Lukas? Wo ist eigentlich der Lukas in dieser Geschichte? Der feine Herr hat sich einfach davon geschlichen, wo es brenzlig geworden ist, oder? Und wo ist der Timotheus? Der ist auch nicht da im Gefängnis. Klar, jung und unerfahren. Ich habe schon gedacht, ja, das wird nicht gut kommen. Ist einfach davon, oder? Genau das haben sie nicht gemacht. Aber das wäre menschlich gesehen oft das Naheliegendste, oder? Und passiert leider oft so. Aber die fangen einfach in der Mitternacht an, Gott zu ehren und Gott zu loben. Was gibt es denn noch zu loben? Also, wenn man gläubig ist an Jesus, hat man immer Grund zur Dankbarkeit, zum Gott zu ehren. Zum Beispiel können wir sagen, wir haben unvergängliches, ewiges Leben. Selbst wenn wir hier nicht mehr lebendig rauskommen, das eigentliche, das Entscheidende kann man uns nicht nehmen. Kann man uns nicht nehmen. Das ist unmöglich. Boah, was für ein Geschenk. Wir sagen, wir haben Vergebung von Schuld. Da sind wir von Menschen behandelt worden. Brutal hart. Die haben eine riesige Liste von Schuld. Gehen mit dieser Schuld mal in die Ewigkeit. Was für ein Vorrecht haben wir? Schuldlos dürfen wir mal in die Ewigkeit sein. Also, wir können die Liste noch verlängern. Sie für Gott an Ehre anloben. Nicht Vorwürfe. Sie haben einander eingedeckt, sondern einfach ihren Blick auf Gott. Und jetzt schickt Gott ein Erdbeben. Jetzt handelt Gott. Jetzt kommt wieder oder, so das menschliche Handeln. Einfach, sie wollen wirklich in die Stadt Philippi ein Evangelium verkündigen. Jetzt ist da etwas schief gelaufen. Und jetzt handelt Gott. Jetzt braucht Gott das. Von Gott plant. Merkt, das ist von Gott plant. Und schickt ein Erdbeben. Aber wenn man den Text genau anschaut, merkt man, es ist nicht ein normales Erdbeben gewesen. Das ist ein chirurgischer Eingriff von Gott nur in diesem Gefängnis. Und zwar ist das Gefängnis nicht zusammengestürzt, sondern die Gefangenen sind einfach befreit worden, also die Türen sich geöffnet und die Ketten sind abgefallen. Das kann das Erdbeben nicht auslösen, oder? Also wenn Ketten abfallen, dann muss das Gebäude irgendwo zusammenstürzen. Also man merkt, das ist ein absolut chirurgischer Eingriff von Gott. Das ist ein übernatürliches Wirken gewesen. Und der Gefängnisaufseher hat festgestellt, das ist etwas Außergewöhnliches. Also das kann man nicht erklären. Und wenn er gesehen hat, dass die Türen offen sind, dass da leere Kötten sind und so, dann denkt die Gefangenen sind geflohen. Was schreibe ich auf Rom? Wenn ich denen muss sagen, alle Gefangenen in der Stadt Philippi sind abgehauen. Dann kommt die Rückmeldung, warum sie die entflohen. Und dann schreibe ich, ein Erdbeben war in Philippi. Und dann kommt die Rückfrage, ein Erdbeben in Philippi? Was ist denn sonst noch beschädigt worden in Philippi? Und es ist ja eigentlich überhaupt nichts, es hat keine Schäden gegeben, außer dass Gefängnistüren offen sind und all die Köttinnen und all das ist kaputt gegangen. Und in Rom sagen, das spinnt. Offenbar hat der Gefängnisvorsteher realisiert, das kann ich nicht mehr erklären. Und er kapituliert. Die bekannte Stelle. Viele kennen es, aber sie berührt halt gleich immer wieder mehr. Da verlangte der Gefängnisvorsteher, lief in das Gefängnis. ins Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet mit deinem Haus. Und dann verkündigten sie ihn allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Zuerst Kurzform vom Evangelium: Glaube an Jesus. Und dann kommt, das ist nicht aufgeschrieben, aber die Langform, wo er ihnen erklärt, was das mit Jesus auf sich hat. Der Mann kommt mit seiner Familie zum Glauben an Jesus. Ich möchte hier noch einen Gedanken einfügen. Einfach, dass so etwas geschieht, braucht es beide Seiten. Auf der einen Seite unser mutiges Handeln, unsere Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, auf die Stimme Gottes hören und auf der anderen Seite das übernatürliche Handeln von Gott. Stellt euch einmal vor, Folgendes hat sich abgespielt. Das hat nicht funktioniert, oder? Also, Paulus und Silas wären mit seinen Leuten zusammengekommen, hatten eine Teamsitzung gehabt, oder? Wie erreichen wir die Stadt Philippi am besten mit dem Evangelium? Ein guter Anfang ist gemacht worden, Gott ist durchgeöffnet. Wie ist der nächste Schritt? Und dann kommt ihnen so an dieser Teamsitzung folgende Idee. Sie sagen: Okay, Lukas, schreib es genau auf, das Protokollieren ist jetzt ganz wichtig. Wir machen Folgendes: Wir machen ein bisschen Radau in der Stadt. Einfach irgendwo ein bisschen Radau. Und dann wird man auf uns aufmerksam, dann wird wahrscheinlich die Folge sein, dass wir ins Gefängnis kommen. Und wenn wir im Gefängnis sind, dann können wir Gott anloben. Ja, okay, jetzt brauchen wir schon noch ein bisschen die Hilfe Gottes, dass er dort irgendwo eingreift. Und das wäre vielleicht ein Weg, um irgendwie, dass sich Türen für das Evangelium öffnen. Könnt ihr so etwas vorstellen? Unmöglich, oder? Das, was hier abgelaufen ist, ist nicht planbar. Absolut nicht planbar. Das hat Gott einfach gefügt und gewirkt. Und ich muss immer wieder sagen, Gott braucht uns auf der einen Seite, er braucht uns auch unser Überlegen, unser strategisches Handeln und so. Gott braucht das, aber das Entscheidende muss Gott wirken. Und da wirkt Gott manchmal Sachen, die wir weder planen noch organisieren können, sonst etwas, wo Gott einfach wirkt. Und das finde ich so das Fantastische, gerade auch im Aufbau der Gemeinde, in der Gründung der Gemeinde. Wir sind total abhängig von Jesus. Absolut. Die Geschichte hier in Philippi, wo Gott an jedem Ort die Gemeinde anders gründet. In Thessalonik ist es völlig anders gegangen. Oder an anderen Orten. Gott hat mit jeder Gemeinde seinen eigenen Weg. Aber eins bleibt gleich: Wir brauchen das direkte Eingreifen von dem lebendigen Herrn. Und jetzt wundert mich nicht, dass der Paulus in jedem Brief, den er geschrieben hat, Gemeinden aufruft, in irgendeiner Form, irgendwo, manchmal deutlicher, manchmal weniger, ausführlich, betet für meinen Dienst. Betet für mich. Weil er gewusst hat, ich brauche das direkte Eingreifen Gottes. Und ich wünsche euch das, dass ihr miterleben dürft, hier vor Ort in Altstädten, dass Gott euch braucht, dass Gott auch Türen übernatürlich öffnet, Segenszeiten schenkt, immer wieder neu. Und wenn ihr mit teilhabt, auch im Auftrag von Vision Schweiz, bin ich natürlich herzlich dankbar für das Beten, zum Beispiel für Willisau oder für Altdorf weiter oder andere Orte, dass Gott auf eine spezielle Art Türen öffnet, auf seine Art, mit seiner Allmacht. Amen.